Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, einen schönen guten Abend.
Ja, hallo Thomas. Schön, dass das jetzt mal klappt, dass wir dich live in der Sendung haben.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Kannst du uns gut hören?
Ich kann euch wunderbar hören, exzellent.
Super, wir auch. Ja, erstmal herzlich willkommen. Das erste Mal mit in der Sendung mit deiner eigenen Stimme. Wir müssen nicht für dich sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich meine, es war ja etwas schwierig. Die Justizvollzugsanstalt Freiburg hatte es untersagt, dass ich euch anrufe. Also wenn man als gefangener Mensch telefonieren möchte, kann man das in der Regel nur, wenn die jeweilige Telefonnummer zuvor von der Vollzugsanstalt freigegeben wurde. Hier in der JVA Freiburg, in der Sicherungsverwahrung, ist es üblich, dass die Haftanstalt die Telefonnummer googelt. Und dann guckt sie, wer das denn ist, den man dann anrufen möchte. Und bei euch hat sie gesagt, das ist ein Radiosender und da möchten wir nicht, dass der Herr Meyer-Falk anruft.
Aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass du mit Radiosendern telefonierst. Ich glaube, mit Radio Flora ging das ja jetzt auch eigentlich immer.
Mit Radio Flora geht es seit Jahren. Insofern hat es mich etwas überrascht, dass sie jetzt bei euch bei Radio Dreieckland so ein Gewese drum gemacht haben. Es hat dann noch eine andere Telefonnummer gegeben, die ich hatte eintragen wollen vom Deutschlandfunk. Da hatte ich dann auch vor Gericht dagegen geklagt, dass die Vollzugsanstalt die Nummer nicht genehmigen wollte. In der Zwischenzeit hat das Gericht es dann beanstandet, was die JVA entschieden hat. In dem Zuge hat dann die Justizvollzugsanstalt ihre Entscheidung, eure Nummer auch nicht einzutragen, überdacht und hat mir zwischenzeitlich die Nummer des Deutschlandfunkes und eure Nummer eingetragen.
Ja, das freut uns natürlich sehr. Genau, würde nochmal kurz mit dir sprechen, und zwar ist jetzt vor ein paar Tagen nochmal ein Bericht von dir veröffentlicht worden über einen zurückgehaltenen Brief. Magst du da nochmal kurz was dazu sagen?
Genau, vor ein paar Monaten, so vor Ostern, gab es hier einen Übergriff von zwei jungen Sicherungsverwahrten auf einen lebensälteren Sicherungsverwahrten. Also die beiden jungen Männer, so Mitte 30, haben auf einen knapp 60-jährigen Insassen eingeschlagen. Beide Insassen Tatverdächtigen wurden dann verlegt in verschiedene Haftanstalten, der eine nach Offenburg, der andere nach Stuttgart-Stammheim. Später wurde dann ruchbar, dass möglicherweise sie auch geplant haben sollen, einen Insassen zu vergiften. Dann hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Freiburg gegen die beiden Tatverdächtigen in Offenburg und Stammheim einsitzend Haftbefehl erlassen wegen des Verdachtes versuchten Mordes. Und mit beiden stehe ich im Briefkontakt. Das heißt, die schreiben mir und ich schreibe ihnen und jeweils der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Freiburg zensiert die Briefe. Und einen Brief, den mir der in Stammheim einsitzende Insasse zuschickte, wurde vom Ermittlungsrichter angehalten unter Hinweis darauf, dass sich zum einen der entsprechende Insasse zum Tatvorwurf äußere und des Zweiten, er würde in diesem Brief einen Geschädigten, also der verschlagen, vermöbelt wurde, den würde er beleidigen. Deswegen sei eine Weiterleitung des Briefes an mich nicht möglich. Der entsprechende Insasse aus Stammheim schickte mir den Gerichtsbeschluss. Dagegen legte ich dann als potenzieller Briefempfänger Beschwerde ein. Der Amtsrichter hat entschieden, dass er der Beschwerde nicht abhilft. Das ist so das übliche Prozedere und hat unter anderem festgestellt, ich als Briefempfänger sei gar nicht berechtigt, Beschwerde dagegen einzulegen. Er legt allerdings pflichtgemäß die Akten dem Landgericht vor und unter Vorsitz von Frau Dr. Kleine-Kosak entschieden dann drei Richterinnen und Richter, dass zum einen ich sehr wohl beschwerdebefugt sei und zum anderen es unverhältnismäßig sei, dass mir nicht zumindest eine Fotokopie des Briefes weitergeleitet wurde. Das heißt, das Original darf beschlagnahmt werden, weil er sich angeblich der Insasse zum Tatvorwurf äußere, aber mir als Briefempfänger müsse eine Kopie zugeleitet werden. Und ich habe deshalb darüber berichtet, jetzt bin ich zwar als potenzieller Briefempfänger in Haft, allerdings lässt sich die Rechtsprechung auf jeden Menschen draußen übertragen. Das heißt, wenn draußen Menschen von einem Insassen oder einer Insassin einen Brief bekommen und sei es ein Ermittlungsrichter, sei es eine Haftanstalt, konfisziert diesen Brief und leitet ihn nicht weiter, dann ist nicht nur der Mensch befugt, dagegen gerichtlich vorzugehen, der den Brief geschrieben hat, also der entsprechende Insass oder die Insassin, sondern auch die Person, die den Brief hätte bekommen sollen. Denn in deren Rechtssphäre wird ja auch eingegriffen, weil die Kommunikation unterbunden wird. Und darüber hatte ich kurz berichtet.
Okay. Ja, ich glaube, so mit ähnlichen Sachen hat ja auch gerade Jo, ein junger Antifaschist, der ja in Stuttgart auch in Untersuchungshaft sitzt, in Stammheim zu kämpfen. Da kam jetzt auch die Woche raus, dass eben bei ihm auch die Post teilweise sehr lange zurückgehalten wird, was natürlich jetzt nicht verwunderlich ist, wenn man in Untersuchungshaft sitzt, da ja da die Post sehr gründlich gesichtet wird, aber eben auch Besuche oder Skype-Telefonate, die eben nicht von Familienangehörigen eingefordert werden, werden ihm gerade ja auch untersagt. Aber von ihm haben wir auch Post bekommen und werden dann auch nochmal später was hören über die Situation in der Untersuchungshaftanstalt, in der Jugendabteilung in Stammheim.
Wunderbar, wenn ich noch ganz kurz was ergänzen dürfte, weil wir den Aspekt Untersuchungshaft gerade behandeln, auch mit Jo. Die Schwierigkeit in dem Bereich ist, es dauert alles sehr lange. Wie du ja gesagt hast, alleine schon die Brieflaufzeit, also wenn mir einer, der aus Stammheim oder Offenburg schreibt, ein knapper Monat ist, also 3 Wochen bis 4 Wochen ist fast normal, und zwar nicht für einen kompletten Briefwechsel, sondern nur für einen einzigen Brief. Das heißt, wenn man dann noch die Antwort dazu rechnet, befinden wir uns bei 6 bis 8 Wochen für einen normalen Briefwechsel, was ja in der heutigen Zeit der modernen Technik mit E-Mail, wo ja normalerweise erwartet wird, dass Menschen binnen Minuten oder wenigstens Stunden antworten, geradezu grotesk anmutet. Wenn man jetzt noch den Rechtsstreit dazu nimmt, so wie in meinem Fall mit der Beschwerde zum Landgericht, dann reden wir von einer Verfahrensdauer von ungefähr 3 Monaten, von Absenden des Briefes, Beschlagnahme, Beschwerdeentscheidung des Landgerichtes, und das für einen simplen Brief. Und das für Menschen in Untersuchungshaft, die ja noch alle Menschen in Haft sind existenziell auf Außenkontakte angewiesen. Ich meine, wenn man so wie ich schon längere Zeit in Haft sitzt, dann wird man vielleicht etwas gelassener mit der Zeit, aber wenn man wirklich direkt aus dem Leben herausgerissen ist, wie jetzt Jo in Stammheim, und soll dann 3 Monate abwarten, bis dann vielleicht mal eine Beschwerdeinstanz entschieden hat, das ist unzumutbar. Das war schon immer unzumutbar, ist natürlich in heutiger Zeit angesichts der modernen Telekommunikationsmittel und Zeiten völlig grotesk.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde noch mal kurz auch mit dir über den Strafraum Absitzen in Freiburg vielleicht ein bisschen quatschen. Da laufen jetzt auch gerade tatsächlich auch offline oder in Realität Veranstaltungen hier in Freiburg. Man sieht auch außen an der Mauer ja noch die Fotos von den Zellen und teilweise die Rücken von den Insassen mit so ein paar Gedanken, die einem in Haft kommen können. Und auch du hattest ja auch in diesem Begleitbuch einen Text verfasst. Wie verfolgst du denn gerade diese Aktion oder das, was da läuft?
Also ich finde die Aktion wirklich wunderbar und spannend. Also nehmen wir einmal das Fotoprojekt von Britt Schilling und Reinhild Detmar-Finke. Frau Detmar-Finke, das nur so als Sidekick, ist die Gattin vom SC-Präsidenten oder was ist es, ein Trainer, Herr Finke. Mhm. Also Frau Schilling ist engagiert hier in einer Gesprächsgruppe in der Strafhaft, in einer Gesprächsgruppe mit Gefangenen, die allerdings aktuell ausfällt wegen Corona-Maßnahmen. Da finden keine solche Freizeitveranstaltungen statt. Jedenfalls hat sie mit Langstrafern über längere Zeit in dieser Gesprächsgruppe zusammengesessen. Und dieses Jahr soll ja 900-Jahr-Feier Freiburg stattfinden, wegen Corona bekanntermaßen in reduzierter Form. Und irgendwann fiel dann im Laufe der Zeit der Vorbereitungen auf, dass die Justizvollzugsanstalt Freiburg eigentlich gar nicht groß eingeplant war im Rahmen der Feierlichkeiten. Einer Haftanstalt rühmt man sich wahrscheinlich nicht, auch nicht. Aber dann wurde ein Projekt, unter anderem auch mit diesen beiden Personen, mit dem ehemaligen Chefredakteur der Badischen Zeitung, Herrn Hauser, mit unter Teilnahme dann auch des evangelischen Anstaltspfarrers, Herr Philippi, auf den Weg gebracht, sodass auch die Haftanstalten im Rahmen dieser 900-Jahr-Feier eingebunden werden sollte. Und im Zuge dessen wurden dann mit Zustimmung der Vollzugsanstalt und des Justizministeriums Fotoaufnahmen innerhalb des Geländes der Vollzugsanstalt gemacht. Es wurden Hafträume fotografiert, jeweils mit Zustimmung der Insassen. Das heißt, die hatten wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, ja, möchte ich nicht. Und dann wurden einige dieser Fotografien auf, wie du ja gesagt hast, auf riesige Plakate aufgezogen und hängen an der Außenmauer der Vollzugsanstalt. Im Bereich des Parkplatzes der Vollzugsbediensteten sieht man die Rücken der Insassen. Ja, auf Stühlen sitzend, ja. Dazu jeweils, ein kurzer Satz. Und also auf diesen Plakaten, auf der gegenüberliegenden Seite, das sehen natürlich die Menschen draußen nicht, auf der Hofseite der Insassen, also die sich dort im Hof bewegen können, sind auch Plakate aufgehängt. Und dort sieht man dieselben Insassen, die man von außen nur vom Rücken sieht, diesmal von vorne fotografiert. Und da fand jetzt am Donnerstag, wenn ich es richtig weiß, eine Veranstaltung statt. Es gab eine Führung, das heißt abends um 18.30 Uhr. Die Menschen mussten sich vorher anmelden wegen Corona. Die wurden dann außen an der Mauer entlang geführt und dann wurde etwas zu den Fotos erklärt. Und anschließend fand im Herderhaus eine Diskussionsveranstaltung statt. Und wenn ich es richtig im Auge habe, am 21. Oktober findet die nächste Veranstaltung statt. Da kommt dann unter anderem die Rechtsanwältin Gröbmeier hier aus Freiburg. Ich glaube noch ein Herr Mählicke, auch ein ehemaliger Justizmitarbeiter, ein hochrangiger Jurist, auch irgendwie als Dozent tätig. Und dann soll es wieder um das Thema Strafe gehen, anschließend in einer Diskussion. Um 18 Uhr gibt es dann am 21. nochmal eine Führung und anschließend wieder im Herderhaus wieder eine Diskussionsveranstaltung.
Ja, da werden wir auch nochmal später bei den Veranstaltungshinweisen auch nochmal die Termine wiederholen. Jetzt hatten wir genau durch Corona bedingt, würde ich vielleicht auch nochmal da mit dir zu sprechen kommen. Am Anfang war ja noch recht restriktiv im Knast mit kompletten Kontaktverboten nach außen. Und wie sieht das denn jetzt aktuell aus?
Genau, zu Anfang wurden sämtliche Besuche von Privatpersonen verboten. Lediglich Rechtsanwälte und Rechtsanwälte wurden noch eingelassen und auch nur dann, wenn ein konkreter Prozesstermin bevorstand. Seit einigen Monaten sind Besucherinnen und Besucher wieder zugelassen. Man hat sich allerdings hier in der Vollzugsanstalt Freiburg und ich glaube, es gilt für alle Haftanstalten Baden-Württembergs auf das gesetzliche Minimum beschränkt, hatten Insassen vorher hier in Freiburg im Bereich der Strafhaft durchaus auch 3, 4, 5 Stunden Besuch im Monat, gibt es jetzt nur noch das gesetzliche Minimum von einer Stunde. Man sitzt sich dann mit dem Besuch gegenüber, es darf also auch nur eine einzige Person kommen, während früher also durchaus auch mal 3 Menschen gleichzeitig einen Insassen besuchen durften, ist es jetzt nur noch eine Person. Bei Zu- und Abführung in den Besuchsraum hat man einen Mundschutz zu tragen und anschließend sitzt man circa 2 Meter voneinander entfernt und zwischen der Besuchsperson und dem Insassen ist sowas wie dieser Spuckschutz, den ihr draußen kennt von jeder Kasse an einer Apotheke oder im Supermarkt. So eine Scheibe haben sie da dazwischen gebaut. Und im Bereich der Sicherungsverwahrung, wir haben halt die Möglichkeit, dass gesetzlich mehr Besuch vorgesehen ist. Also der Gesetzgeber hat den Sicherungsverwahrten 10 Stunden Besuch als Minimum zugestanden, sodass wir hier also bis zu 10 Stunden haben können. Aber das ist für den Großteil der Insassen in der Sicherungsverwahrung auch nur eine theoretische Größe, weil die allermeisten gar keine Besuche bekommen. Dann gibt es jetzt, im Zuge von Corona wurde ja Skypen eingeführt. Also da hat sich die Justizvollzugsanstalt ins 21. Jahrhundert gewissermaßen katapultiert. Und daran wird auch festgehalten. Das heißt, der Insasse sitzt dann in einer Zelle, also in einem Besuchsraum alleine, hat ein Tablet vor sich und kann da mit der Besuchsperson sprechen. Wenn ich es richtig im Auge habe, wird allerdings natürlich das Signal gespiegelt auf einem Rechner für Bedienstete, sodass die da auch das visuell kontrollieren. Und ansonsten, was Corona-Maßnahmen angeht, das ist jetzt der Bereich der Besuche. Also reduziert und Freizeitgruppen, wie vorhin gesagt, gar nicht. Freizeitgruppen fanden früher von 19.30 Uhr bis 21 Uhr statt. Das ist erstens mal ausgeschlossen, weil hier die Hafträume um 18.45 Uhr jetzt schon zugeschlossen werden und man lässt halt einfach keine Privatpersonen im Zuge solcher Freizeitmaßnahmen hier aufs Gelände.
Dann würde ich nochmal weiter da auf dem Thema Corona bleiben. Und zwar haben wir ja hier draußen wirklich viel mit, Widerstand 2020, Querdenken, also mit vielen Corona-Leugnern zu tun. Wie sieht das denn auch innerhalb der JVA Freiburg aus? Also gibt es eben solche Stimmen bei den Insassen oder auch bei den Wärtern, die dann auch mit kruden Theorien irgendwie in dieser Krise reagieren?
Also bezüglich dieses Themas hatte ich das ein oder andere Gespräch mit dem Leiter der Abteilung Sicherungsverwahrung, Herrn Thomas G. In der Anfangszeit, als die Verpflichtung aufkam, Mundschutz zu tragen für Bedienstete, gab es natürlich die Bediensteten, die das sehr ernst nahmen, die also auch konsequent den Mundschutz getragen haben. Und dann gab es natürlich auch, wie draußen ja auch, die eher etwas legerere Fraktion. Da war das dann eher so eine Halsbinde und dann fielen sich Bedienstete auch lachend in die Arme und riefen Corona, Corona. Seit einigen Monaten allerdings muss ich sagen, die Bediensteten tragen konsequent den Mundschutz. Sie dürfen ihn abnehmen im Büro, wenn sie alleine sind. Sobald ein Insasse das Büro betritt, das Stationsbüro, wird der Mundschutz wirklich aufgesetzt. Also da hat die Anschlussleitung, so ist meine Mutmaßung, wirklich auch Druck gemacht, dass kein Bediensteter sich dieser Pflicht widersetzt. Von Bediensteten gibt es eigentlich gar keine Äußerungen in Richtung Verharmlosung der Gefahr der Infektion. Was Insassen angeht, gibt es auch nichts zu berichten, was in Richtung Verharmlosung geht. Wir haben gerade im Bereich der Sicherungsverwahrung, aus dem ich ja überwiegend berichten kann, weil ich hier lebe, einen überdurchschnittlichen Anteil an Menschen, die den Risikogruppen angehören. Wir haben hier auf meiner Station einen 46-jährigen Insassen zum Beispiel, der hat mit 43 schon einen ersten Herzinfarkt gehabt, der hat vor wenigen Monaten einen Schlaganfall gehabt, der sich auch persönlich sehr besorgt zeigt vor einer möglichen Infektion. Wir haben hier 60, 70, 75-jährige Herren, die schwere Vorerkrankungen haben, die auch aktuell erkrankt sind an Herz-Kreislauf, im Herz-Kreislauf-Bereich, sodass da eher die wirkliche Sorge vorherrscht, sich den Virus einzufangen und dann halt eben schwer zu erkranken oder zu versterben. Die Menschen finden die Situation in der Sicherungsverwahrung prinzipiell sehr unangenehm, aber sie wollen halt eben doch noch ein paar Jahre leben und nicht durch irgendein Virus dahingerafft werden.